Dessau-Roßlau,
Köthen,
Weißenfels,
Naumburg,
Aschersleben,
Könnern,
Halle,
Eisleben,
Leipzig,
Landsberg,
Merseburg,
Teutschenthal,
Schkopau,
Oranienbaum,
Bitterfeld,
Bennstedt,
Köthen,
Wörlitz.
Die Regionalnachrichten.
Ja, herzlich willkommen bei den Regionalnachrichten. Udo und Cindy begrüßen Sie im Studio.
Es ist der 21. April 2015 und ich möchte gern mit einem Thema beginnen, was ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Ich möchte über die AfD reden. Eigentlich möchte ich gar nicht über die AfD reden, aber die AfD hat am vergangenen Wochenende ihren Landesparteitag durchgeführt in Ziegenhagen in der Altmark. An diesem Parteitag ist eine Richtungsbestimmung passiert. Die Anwesenden in Ziegenhagen haben über die Erfurter Resolution abgestimmt und haben sich dazu bekannt. Erfurter Resolution, das ist eine Geschichte, die im März in Erfurt verabschiedet wurde und worin gefordert wird oder worin die Partei beschrieben wird, die AfD als grundsätzliche patriotische, patriotisch muss man jetzt tatsächlich nochmal übersetzen, Patriotismus, national, nationalistisch, Nationalstolz, also eine grundsätzliche nationalistische und demokratische Alternative gegen Gender Mainstreaming. Also die haben totalen Problem, wenn gleich viele Männer und Frauen in verschiedenen Gremien sind und Frauen und Männer sind auch nicht gleich viel wert. Und außerdem wenden sie sich gegen Multikulturalismus. Da fällt mir dieser schöne Spruch ein, Einfalt statt Vielfalt. Und außerdem sind sie gegen eine Aushöhlung der Souveränität Deutschlands. Ich glaube, das muss ich Ihnen dann nicht weiter erklären. Und für den, das ist ja schon fast ironisch, ne? Für den Mut zum wirklich freien Wort. Diese Erklärung also haben die Delegierten der Alternative für Deutschland am Wochenende in Ziegenhagen für Sachsen-Anhalt gut befunden. Da positioniert sich also die Sachsen-Anhaltische Partei. Außerdem noch auf dem Parteitag hat Ellen Kossitzer gesprochen, und zwar zum Thema Familie. Ellen Kossitzer kennen Sie vielleicht nicht, kann ich Ihnen sagen, dass die regelmäßig für die Junge Freiheit schreibt, was so das Sprachrohr der neuen Rechten ist. Und außerdem ist sie zusammen mit ihrem Mann Götz Kubitschek im Februar in den AfD-Kreisverband in Halle eingetreten, mit Einverständnis der Landespartei. Und dann gab es aber von der Bundespartei ein Einspruch. Die haben nämlich Veto eingelegt und gesagt, in der AfD habe rechtsextremes Gedankengut generell nichts verloren, bezogen auf Ellen Kossitzer und ihren Mann Götz Kubitschek.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, das heißt, dass der Bundesverband der AfD weniger rechtes Gedankengut verbreitet als der Bundesverband Halle,
naja, Saalkreis? Der Lucke, der Parteivorsitzende, der möchte ja die AfD tatsächlich gern als demokratische Partei, die ja gar nicht so gefährlich und nationalistisch ist, etablieren, eher so in intellektuellen Kreisen, schon konservativ, vielleicht auch rechts von der CDU, aber auf alle Fälle möchte der sich ja gern so von nationalistischen Tendenzen und NPD und Pegida und so weiter abgrenzen. Wie gesagt, die Landesverbände, also in Brandenburg besonders und jetzt auch in Sachsen-Anhalt, die sehen sich durchaus, also wahrscheinlich sogar noch rechts von Pegida. Mhm. Ich würde gern die AfD wieder verlassen. Was hast du denn, Cindy, so als Landesthema?
Als Landesthema habe ich, dass sich in Halle weniger Studierende eingeschrieben sind. Jetzt im vergangenen Semester, im Wintersemester 2014/2015, das ging aus einer Untersuchung des Statistischen Landesamts hervor, welches die Zahlen veröffentlichte.
Ich finde das jetzt aber gar nicht so verwunderlich, weil es wird ja also nicht erst seit gestern über Einsparungen gesprochen, logischerweise. Können dann weniger oder kommen dann auch weniger Studierende hierher. Das Statistische Landesamt bestätigt also sozusagen eine Tendenz, die qua Sparzwang vorgegeben wurde. Ich möchte gern was Positives mal in den regionalen Nachrichten verkünden. Und zwar eine Auszeichnung für Halle. Mhm. Halle wurde ausgezeichnet als Zukunftsstadt. Und zwar von der Bundesforschungsministerin Johanna Wanka. Ich glaube, die ist nicht nur Forschungsministerin, sondern das ist doch auch Bildung und Forschung, ne? Also so Johanna Wanka oder beziehungsweise ihr Ministerium hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, der hieß Zukunftsstadt. Da haben sich über 100 Städte drauf beworben an diesem Wettbewerb und 52 Städte wurden nun mit dem Prädikat versehen. Zukunftsstadt, Stadt der Zukunft. Ja, jetzt, ich meine, das kann man jetzt an das Ortseingangsschild ranschreiben. Jetzt fragen Sie sich vermutlich, was ist denn so zukunftsmäßig an Halle? Zukunftsstadt ist tatsächlich ein Förderprogramm. Also jetzt kann auch Halle Veranstaltungen machen, kann in Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern treten. So ist es vorgesehen. Und Visionen für die Stadt entwickeln, und zwar Visionen für das Jahr 2030 und später. Dann werden von diesen 52 Städten 20 ausgewählt, die dann die Chance haben, auch wirklich diese Vision in richtige Konzepte umzuwandeln. Also da werden dann Wissenschaft und Forschung und Sozialmenschen einbezogen, um aus diesen Ideen, aus diesen Spinnereien richtige reale Konzepte zu machen. Und schließlich gibt es noch eine dritte Phase, in der 8 Kommunen diese Konzepte dann auch umsetzen und sozusagen tatsächlich per Unterstützung oder mit Unterstützung der Bundesregierung einen Schritt in die Zukunft wagen.
Und auf welcher Grundlage sind die ausgewählt worden? In diesen Bewerbungsprozess eingestiegen?
In der Ausschreibung wurde natürlich schon gefragt, so was gibt es denn schon für Ideen und Konzepte? Also das ist jetzt nicht aus dem Nichts heraus. Also da spielt eine ganz wesentliche Rolle sowas wie Shrinking Cities. Das steht bei Halle natürlich drin. Also die große Ausstellung, die vor nunmehr 10, 15 Jahren, also das spielt eine große Rolle, dass man sich damit schon sehr beschäftigt hat. Es spielt auch eine große Rolle die IBA 2010, die ja hier wesentliche Projekte gemacht hat. Also für Halle eine schöne Chance. Wie gesagt, ist nicht die einzige Stadt in Sachsen-Anhalt, sondern es auch Magdeburg und Stendal sind Zukunftsstädte. Da kann ich dir jetzt allerdings nicht erzählen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist an Stendal jetzt Besonderes? Okay, du hast doch noch eine schicke Nachricht aus Neustadt. Und zwar, ja, was vielleicht auch ein bisschen, und weiß ich nicht, ob das inwiefern das zukunftsträchtig ist, die Hochhausscheiben in Neustadt.
Genau, also ich nehme an, das ist jetzt wirklich ein bisschen Spekulation, aber dass diese besondere Situation mit Neustadt als diese große Plattenviertel am Reißbrett geplant und hat ja besonders darunter gelitten, dass Menschen weggegangen sind und wie geht man denn mit diesen Konzepten aus den 70er oder 60ern um und wo führt man denn das hin? Und ein Wahrzeichen von Halle Neustadt, kann man ruhig so sagen, oder? Das ist diese Passage mit den Hochhausscheiben. Das sind 5 Stück an der Zahl. Sie wissen es, eine einzige davon ist tatsächlich im Betrieb. Dafür befindet sich so Agentur für Arbeit und irgendein anderes Amt befindet sich da noch drin. Und neuerdings auch wieder ein Café oder ein Restaurant. Da gab es ja immer dieses Skyline-Café. Das wurde vor einem Jahr zugemacht, weil die Betreiberfirma dann irgendwie gespürt hat, oder Betreibergesellschaft, damit kann man ja Geld machen. Dann haben die einfach die Miete verdreifacht oder vervierfacht und dann musste der Kaffeebetreiber da logischerweise aufgeben, konnte die Miete nicht machen. Jetzt betreiben die das selber. Also da oben kann man jetzt wieder zumindest am Tag hingehen und Mittagessen ist sowas wie eine Kantine, aber sehr hübsch, weil man dann sitzt dann so im 18. Stock und kann dann so über die Stadt gucken, also zumindest kann man auch bis in die Stadt hineingucken. Also das ist, jetzt habe ich über diese eine Scheibe erzählt, aber die anderen stehen halt leer. Und ja, ganz schrecklich. Kürzlich habe ich einen Artikel auch darüber gelesen, wie Ehrenamtliche dort die Tauben verscheuchen, weil das eben auch richtig eine Plage ist. Logischerweise nisten die da und wenn die keiner vertreibt, dann machen die sich überall breit und kacken überall hin, sage ich jetzt mal. So, die Frage ist, was macht man mit diesen Scheiben? Ne? Die stehen ewig schon leer. Bislang war auch immer so ein bisschen davon ausgegangen worden, die muss man abreißen, weil da gibt's jetzt nichts mehr. Aber es gibt ein Kompetenzzentrum, also ein vom Land betriebenes Kompetenzzentrum Stadtumbau. Die haben sich vor ein paar Monaten dann doch nochmal mit beschäftigt und haben gesagt, na jetzt fordern wir nochmal eine Studie an, was kann man mit diesen Scheiben machen, haben das an irgendein schlaues Architektur- oder Städteplanungsbüro gegeben. Und die ersten Ergebnisse, jetzt lese ich Ihnen vor, was der Geschäftsführer dieses Kompetenzzentrum, Jo Schulz, gesagt hat. Die ersten Ergebnisse stimmen sehr hoffnungsfroh. Endgültige Ergebnisse wird es erst im Juni geben. Hoffnungsfroh vor allen Dingen deshalb, weil das Geld gerade so billig ist. Also wenn man mit den Scheiben was machen will, das liegt auf der Hand, muss man da investieren. Ne? Also so ein Umbau kostet, glaube ich, 10 Millionen Euro. Und wir haben es ja jetzt alle gehört, Niedrigzinsen und was auch immer. Das scheint ein wesentlicher Grund zu sein. Also es gibt gar nicht so wahnsinnig neue Konzepte von wegen, was mache ich mit Neubauten. Aber weil das Geld so billig ist, gibt es offenbar viele Privatinvestorinnen und Investoren, die Geld in solche Projekte stecken wollen. Und deshalb sagt also das Büro, doch, da gibt es gute Chancen, die zu erhalten. Und auch der Oberbürgermeister Bernd Wiegand, der äußerte sich vor, ich weiß es jetzt nicht genau, einer Woche oder vor 10 Tagen auf der Beigeordnetenkonferenz in ähnlicher Weise. Er sei überzeugt, dass die Scheiben gerettet werden können. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er dem Baubeigeordneten Uwe Steglin den Auftrag gegeben hat, sich um Investoren zu kümmern. Also so mal nachzufragen, wer kann denn da sich finanziell einsetzen. Oberbürgermeister Bernd Wiegand ist sogar so weit gegangen, anzukündigen, dass sich auch die Stadt durchaus finanziell beteiligen könnte bei der Renovierung.
Aber das heißt, es gibt keine konkreten Pläne, was damit gemacht werden soll, sondern erstmal nur, dass nach Investoren gesucht wird, um diese Scheiben zu erhalten. Einfach erstmal nur um des Erhaltens willen quasi.
Naja, die Idee ist immer wieder, also alles, was man an Konzepten liest, ist, da sollen Wohnungen rein, da kann man ein Büro rein. Also ich finde es schon sehr bedenkenswert oder sehr fundiert, wenn es zum Beispiel heißt, naja, wir haben doch da Hochhäuser stehen, warum wollen wir denn am Riebeckplatz jetzt ein Verwaltungshochhaus bauen? Ne? Man könnte auch das Geld investieren und bestehende Hochhäuser sanieren und renovieren und dann die Verwaltung dort einziehen lassen. Und das, finde ich, ist schon tatsächlich ein fundierter Aspekt. Ne? Aber ansonsten wird immer wieder geredet, naja, Wohnungen, eben Büros und so weiter. Aber darüber hinaus geht's nicht. Das sind genau die Konzepte, wenn man das jetzt Konzept nennen will, die Ideen, die vorliegen. Und es geht vor allen Dingen darum, wie du sagst, Finanzierung heranzutreiben. Übrigens, heute Abend heute Nachmittag in der Beigeordnetenkonferenz, da werden auch die Scheiben in Neustadt wieder Thema sein. Das heißt, wir werden fleißig weiter mit Nachrichten und Meldungen aus Neustadt versorgt.
Aber ich finde das trotzdem interessant, ne? Oder halt irgendwie, für mich kommen dann ganz viele Fragen auf, warum geht es in erster Linie darum, Investoren zu finden und die zu sanieren, obwohl es noch gar keine konkreten Pläne gibt, was denn damit passiert?
Wie immer, es geht um das Geld, weil auch der Abriss teuer sein wird. Hübsch finde ich tatsächlich, nochmal zu sagen, okay, das steht jetzt da und jetzt hat man es 20 Jahre stehen lassen. Also wie geht man denn damit um? Ne? Also muss man es abreißen, um dann auf die Idee zu kommen, ach, da könnte man ja ein Hochhaus hinbauen. Ich sage nur wieder, genau so wie am Riebeckplatz. Oder sagt man nicht, okay, das steht schon mal, also ist jetzt nicht besonders schön, aber man kann da was draus machen. Ja. So, aber wie gesagt, hast du recht. Erstmal ist kein Geld da, die Stadthalle ist pleite und kann deshalb da nichts investieren und deshalb sucht man zunächst nach Geld. Ist eine absurde Situation.
Absurdität ist auch ein schönes Stichwort. Ja. Ein bisschen absurd ist auch eine Meldung, die wir hier zu verkünden haben, und zwar das ist gar nicht mal so wenig diskutiert worden, Ansagen in der Straßenbahn sind wieder kostenlos, und zwar geht es um genau diese Ansagen zu bestimmten Kultureinrichtungen in der Stadt in Halle, wie Steintor-Varieté, das älteste Varieté Deutschlands.
Solche Saline-Museum, einziges genau. Museum in Deutschland, wo Salz gesiedelt wird.
Sie kennen diese Ansagen, Sie wissen, was damit gemeint ist, wenn Sie häufiger Straßenbahn fahren. Diese Ansagen sind von der HAVAG eingestellt worden.
Ist ja noch nicht so lange her, ne?
Das ist so lange her.
Genau. 2-3 Monate oder sowas. Mhm.
Genau. Jetzt sagt der Sprecher der HAVAG, der Pressesprecher der HAVAG, sagt, dass es wohl Beschwerden von Fahrgästen gegeben habe, die sich diese Ansagen zurückwünschen. Die HAVAG hat sich nun an die Kultureinrichtungen der Stadt gerichtet, mit der Bitte, doch für diese Ansagen ein bisschen Geld zu bezahlen, und dann werden diese Ansagen wieder in der Straßenbahn zu hören sein. Die Kultureinrichtungen der Stadt, wie die Oper zum Beispiel, sagt, nee, das geht ja mal gar nicht. Für sowas haben wir kein Geld.
Nee, die haben ja auch nicht mal genug Geld fürs Orchester, sage ich mal.
Ja, nicht ohne Grund ist das alles zusammengelegt worden. Sind nicht bereit, dafür zu zahlen. Ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Die HAWAG hat entschieden, dass es diese Ansagen trotzdem geben wird, auch wenn sie von den Kultureinrichtungen der Stadt kein Geld dafür bekommen.
War ein netter Versuch von der HAWAG, irgendwie Geld zu generieren, oder?
War ein netter Versuch. War ein netter Versuch, auch Beschwerden von Fahrgästen anzubringen. Das,
ja, genau. Da kann man sich jetzt schon fragen, welcher Fahrgast, also ich weiß es nicht, mich regt das ja jedes Mal wieder auf, wenn ich da am Steintor vorbeigehe und diesen langen Satz, also so lang ist er ja nicht, aber ältestes Varietäbel. So, ja. Wie auch immer. Aber schön, Sie können sich freuen. Ich habe Ihnen hier eine Ansage mal mitgebracht.
Nächste Haltestelle. Julio-Curie-Platz, Operhalle, das Musiktheater der Stadt.
Wenn Sie lokal patriotisch veranlagt sind, gehen Sie auf YouTube und drücken Sie drauf. Tram, Ansagen, Halle, Saale. Es gibt alle Linien als YouTube-Video. Also die Ansagen, nicht die Fahrten, sondern großartig. Also bescheuert.
Die Ansagen von den Haltestellen und die Kultureinrichtungen werden auch angesagt?
Die werden auch angesagt, ne? Es gibt die alte und die neue Version.
Schön, was es alles gibt.
Ich habe mir jetzt nicht die Linie mit der Eissporthalle tatsächlich angeguckt. Also ich gebe es zu, ich habe mir nicht die Linie 2 vollständig angehört, sondern nur einfach so. Aber Eissporthalle war und ist immer wieder ein großes Thema. Ich habe ja ganz lange Zeit nicht so richtig verstanden, worum streiten Sie sich denn da? Nun ist vor, es ist doch schon 14 Tage her, ist ein Gerichtsurteil gesprochen worden und hat damit, Fakten geschaffen. Die alte Eissporthalle, also die Sie da kennen, auf dem Überschwemmungsgebiet hinterm Deich, die wird nicht wieder öffnen, sondern die wird geräumt und wahrscheinlich wird sie auch abgerissen. Das ist also die Folge des Gerichtsurteils, welches da gefällt wurde. Und mit diesem Urteil wurde der Streit zwischen der Stadt, beziehungsweise hat die Stadt da noch so einen Eissportverein dazwischen geschaltet. Aber das ist jetzt egal, ob es nun der Verein oder die Stadt, also die Kommune hat sich gestritten mit der per Vertrag reingeholten Betreiberfirma der Eissporthalle. Das ist die Busch und Werkling GmbH waren das, glaube ich. Also mit denen haben die sich gestritten, es ging da vor allen Dingen darum, wie viel Schaden hat denn die Eissporthalle tatsächlich genommen bei dem Hochwasser. Und die Stadt hat immer gesagt, nee, das ist so kaputt, das kann man nur noch abreißen. Während die GmbH immer behauptet hat, nö, das ist gar nicht so teuer, muss man jetzt irgendwie ein bisschen investieren und dann kann man das wieder in Betrieb nehmen. Wie gesagt, das Gericht hat jetzt gesagt, ist doch, also die Stadt hat recht, das ist so schlimm, da kann man nichts mehr machen, das kann man nur noch räumen, abreißen, weg damit. Und damit hat die Stadt auch eine rechtliche Grundlage, um diesen Betreibervertrag überhaupt außerterminlich zu kündigen. Also da gab es keine Frist, sondern das wäre noch, wie lange weiter gelaufen. Nun sind die also raus, weil Überschwemmung und so weiter. Und abgesehen von diesem Standort, der da dranhängt, ne? Also es kann jetzt nicht mehr dort in diesem Überflutungsgebiet gebaut werden, sondern jetzt haben wir ja ein paar Straßen weiter die Interimsspielstätte der, wie heißen die? Saale Bulls oder wie auch immer, diese Eissporthalle da jedenfalls. Mit diesem Urteil ist nun der Weg frei für die Stadt, aus Flutmitteln oder sich um Flutmittel oder um Finanzen aus dem Flutmittelfonds zu bewerben und damit tatsächlich auch diesen Bau oder diesen Interimsbau, wenn der wird jetzt bleiben, aber da muss natürlich noch was investiert werden, da muss noch gebaut werden, damit der auch wirklich dauerhaft dort stehen kann. Und das kann jetzt eben bezahlt werden mit Geldern, die nicht von der Stadt sind. Deshalb ist dieses Urteil so wichtig und deshalb bringe ich das hier rein. Also da, wo jetzt der Eisdom steht, da wird er vermutlich auch in 10 Jahren noch stehen.
Aber das heißt dann quasi, dass es eine Betreiberfirma so nicht mehr geben wird, sondern dass die Stadt auch der Betreiber von der Eissporthalle wird?
Ich glaube ja. Also da stecke ich jetzt nicht 100% drin, wer die jetzige Spielstätte betreibt, soweit ich weiß, ist es die Stadt oder ein städtisches Unternehmen, nicht mehr ein privates. Also zumindest diese, die es vorher gemacht haben, diese Busch und Werkling GmbH, die ist völlig raus. Mhm. Also die hat da jetzt nichts mehr mit. Man hat sich davon einem Betreiber getrennt.
Ja, aber dann schauen wir mal nach Trotha, mal so ein bisschen ans andere Ende der Stadt.
Mhm. Wenn wir Trotha sagen, dann wissen Sie wahrscheinlich schon, worum es geht. Entweder geht es um den Hafen oder um die Pyrolyseanlage, was ja ziemlich nah beieinander ist. Pyrolyseanlage habe ich Ihnen letzte Woche erst erzählt, ne? Die Europaabgeordnete Ska Keller, die hat jetzt gerade eine Anfrage an die EU-Kommission gestellt, ob die Pyrolyseanlage wirklich gebaut werden darf, weil es ja kein Umweltverträglichkeitsstudie. Die wurde nicht durchgeführt, weil das Land gefunden hat, brauchen wir nicht. Und da ist die Grünen-Abgeordnete ein bisschen zweifelhaft. Das ist also der Stand der Dinge so von rechtlicher Seite her. Was aber jetzt für die eigentliche Genehmigung, dass dort gebaut werden darf, erstmal keine Auswirkungen hat. Ne? Also die Genehmigung wurde erteilt vor 3 oder 4 Monaten. Der Betreiber, die Pyrolitech GmbH, die könnte da bauen, hat bislang noch nicht angefangen. Jetzt tickerte eine Meldung in der letzten Woche durch die Medien, dass da vielleicht gar nicht mehr gebaut wird. Und zwar warum? Weil die Investitionsbank Sachsen-Anhalt, die die Fördermittel des Landes verwaltet und ausgibt, die hat nochmal auf Anfrage darauf hingewiesen, dass die 2,25, also 2¼ Millionen Euro, die da eigentlich durch das Land investiert werden sollen, dass die eventuell nicht ausgezahlt werden können, dürfen, sollen, weil in dem Förderantrag steht drin, also dieser Förderantrag wurde 2009 schon genehmigt, wurde dann 1, 2, 3 Mal verlängert, weil es ja da eben, da gab es ja Prozesse und dann hat die Betreiberfirma gewechselt und was weiß ich nicht alles. Aber es steht in diesem Antrag, dass bis zum 30. Juni 2015, das ist in, Moment mal, Juni, hey, 2 Monate, also in 2 Monaten muss die Anlage den Betrieb aufnehmen und nur dann können die Fördermittel ausgezahlt werden.
Jetzt. Ja, ich finde, das klingt realistisch.
Ja, genau, das kann also passieren, dass da tatsächlich noch ganz schnell gebaut wird. Wie gesagt, bis jetzt sieht es noch nicht so aus und damit hätte das Land Sachsen-Anhalt die Chance, sich aus diesem Projekt, was nun nicht unumstritten ist, ne? Also da wird ja ganz viel runder Tisch und so, erst gestern Abend, Montagnachmittag, war wieder ein runder Tisch beim Bürgermeister. Also da hätte das Land Sachsen-Anhalt die Gelegenheit, sich aus einem vielleicht nicht ganz liebsamen Projekt rauszuziehen, weiß man noch nicht, ob das tatsächlich passiert oder nicht, weil die Bank ist jetzt das eine, aber die Mittel vergibt ja dann immer noch eine andere Stellung. Außerdem weiß man auch nicht, ob diese, wenn da 2,5 Millionen oder 2¼ Millionen fehlen, ob das dem Betreiber tatsächlich, ich sag mal so, das finanzielle Genick bricht. Die Pyrolitech GmbH, die hat sich erstmal so geäußert, dass, ach, da gibt's genug Leute, die investieren wollen und ob das Land da jetzt die Mittel gibt oder nicht, wir bauen trotzdem. Wir werden sehen.
Aber eine Frage fällt mir dazu noch ein. Diese Umweltverträglichkeitsstudie, die ist quasi, die fällt jetzt unter den Tisch. Die wird gar nicht mehr diskutiert.
Doch, doch. Vor der Europäischen Kommission. Also das, die Anfrage steht weiterhin. Und wenn die Europäische Kommission sagt, okay, da muss erst diese Studie gemacht werden, dann ist der Baubeginn sowieso nochmal verzögert. Also diese GmbH hätte jetzt, weil es jetzt, hier gibt es keine Aussage dazu, hätte jetzt die Chance tatsächlich anzufangen zu bauen. Sie machen es nicht, warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht doch kein Geld. Wenn jetzt aber, wie gesagt, die Europäische Kommission sagt, hey, 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 stopp, 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 jetzt müsst ihr erstmal beweisen, dass das wirklich nicht schädlich ist für die Menschen, die dort wohnen, dann ist sowieso Baustopp. Also egal, ob die angefangen haben oder nicht. Ausgang ist aber weiterhin offen.
Mhm. Und wir hatten ja, wie lange ist es her? 3 Wochen, glaube ich, hatten wir ja mal die Nachricht zum MDR, dass da kein Schlager mehr läuft.
Genau.
Und dass es da durchaus Beschwerden gab, dass da kein Schlager mehr gespielt wird. Und zwar genau. Seitens der Politik, die sich da einmischt.
Oder einmischen soll. Oder
einmischen ja, soll. Ja, doch,
stimmt, stimmt. In Sachsen-Anhalt hat sich ja sogar der Landtag damit beschäftigt.
Genau,
ne?
Genau. Der Landtag hat da direkt Beschwerde eingelegt.
Genau, Radio Korax, wir sind ja immer sehr bemüht um das deutsche Liedgut und deshalb nehme ich auch den Schlagerstreit. Sehr gern wieder. Nein, ich habe eine Meldung gefunden, da musste ich, ich weiß gar nicht, wie meine Emotionen waren. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es so etwas wie ein Schlagerstreit. Der Schlagerstreit vom Mecklenburg-Vorpommern. Also zumindest gab es oder gibt es dort eine Bürgerinitiative, die tatsächlich eine Petition eingereicht hat an den Landtag mit mehr als 1000 Menschen, die da unterschrieben haben. Und die fordern, dass auf der Landeswelle Mecklenburg-Vorpommern, das ist also NDR 1, das ist so wie hier Landeswelle Sachsen-Anhalt, gibt es ja auch vom MDR, also das erste Programm. Und die haben sich beschwert und wollen, dass dort Schlager gespielt wird. Dort wird offenbar kein Schlager gespielt. Und die finden das ganz blöd. Hat also diese Bürgerinitiative Unterschriften gesammelt. Und nun hatten wir, du hast es schon gesagt, vor 3 Wochen schon das Thema hier, dass der Landtag grundsätzlich nicht über Radioprogramme entscheiden kann, mit gutem Grund. Es gibt eine Trennung von Politik, von Staat und den Medien. Aber in Mecklenburg-Vorpommern hat der Landtag oder der Petitionsausschuss dann doch diese Eingabe ernst genommen und hat sowohl den Norddeutschen Rundfunk, also die Chefin, jetzt muss ich mal gucken, wie sie heißt, die Direktorin des Landesfunkhauses, Elke Haferkorn, eingeladen und hat auch die Petitionsführer eingeladen und sozusagen das Ganze ein bisschen vermittelt oder moderiert. Sehr schick fand ich, dass die Frau Haferkorn, also die Landesfunkhauschefin aus Schwerin, sich tatsächlich geäußert hat, eine Stellungnahme abgegeben hat und argumentiert hat, nein, in unser Programm kommt kein Schlager. Die Begründung finde ich dann allerdings schon, naja, ob ich die toll finde, weiß ich noch nicht. Schlager würde zu sehr polarisieren und als Landeswelle, als einziges landesweit in Mecklenburg-Vorpommern ausgestrahltes Programm, müsse man eine große Masse, eine große Mehrheit erreichen und da dürfe man solche Sachen nicht spielen. Und deshalb kommt Schlager genauso wie Hip-Hop oder Heavy Metal, kommt nicht in das Programm der Landeswelle. Wunderbar.
Gleich ein Rätsel nebenbei, finden Sie den Widerspruch?
Genau, finden Sie den Widerspruch. Da haben Sie ein bisschen Zeit, weil das, was jetzt kommt, ist noch ein kleiner Veranstaltungstipp.
Heute Abend spricht unweit von hier, nämlich am Uniplatz, Dr. Christian Paschke über Mindestlohn. Mindestlohn und Studierende, Mindestlohn, was sind so die Folgen? Nach so 3 Monaten kann man ja so ein bisschen absehen, was das alles gebracht hat oder vielleicht bringen könnte. Sei es in studentischen Praktika, sei es in Nebenjobs. Der spricht darüber, ist Jurist, hier auch an der Martin-Luther-Universität, hat sich hier auch promoviert und das ist so sein Thema.
Heißt spricht, der macht also einen 3-Stunden-Vortrag?
Naja, ich sag mal eher so 1 Stunde über so allgemeine Themen und dann kann man auch gut nachfragen, glaube ich. Also wenn es so um konkrete Probleme geht, die man zum Beispiel selber auch hat, glaube ich, kann man da gut hinkommen und dann auch fragen, wie ist das in dem Fall, wie ist das in dem Fall. Also der hat da einfach Ahnung.
Also zuerst die Theorie und danach dann wirklich die praktischen Fälle.
Genau.
Melanchthonianum.
Heute Abend 18 Uhr, Melanchthonianum, Hörsaal C.
Mal rüber switchen.
Kommt doch.
Soweit also Philine mit ihrem Veranstaltungstipp. Sie wissen, wo Sie heute Abend hingehen. Und damit sind wir beide raus und sagen
ja.
Tschüss und ciao.
Und eine schöne Woche noch.
Cindy und Udo verabschieden sich.